Moin Volker.
Moin Kelly. Das klingt so überrascht. Hast du jemand anders erwartet?
Ich weiß nicht. Manchmal siehst du vom Weiten anders aus. Ja? Und dann, wenn man näher ranguckt, so, ach doch, das ist doch nur Volker. Ja, den kenne ich doch schon.
Ja. Wie soll ich denn das jetzt? Manchmal siehst du vom Weiten anders aus und gehst, ja, das ist doch nur Volker. Ah, das ist richtig. Ey, guck mal da hinten. Der sieht aus wie George Clooney. Und dann kommt sie, ja, ist doch nur Volker. Obwohl, das ist ja eigentlich, wäre das ja ein Kompliment, ne? Oder? Können wir das Thema mal wechseln?
Kommt drauf an, wie man es sehen will.
Hast du getrunken?
Ja, lass das Thema wechseln. Ich hatte eine sehr schöne Woche letzte Woche. Ich war die ganze Zeit in Geimersheim bei meinen Kollegen. Wir haben viel Zeit verbracht, viele Workshops, neue Leute willkommen geheißen und haben jetzt auch eine Werkstudentin gewonnen, die kam zur Vertragsunterschrift vorbei. Das ist natürlich auch schön, wenn man sich dann persönlich sieht vorm Start.
Absolut.
Also war eine rundum gelungene Woche. Aber bei dir waren ja so eine Abwechslung auch letzte Woche.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen.
Ja, war richtig, richtig was los. Also wir haben ein paar Sachen recorded, also Bewegtbild gemacht. Hier mit dem HDI, großer Versicherer und Partner der Cars & Bytes, haben wir unser neues Format mit dem Quiz-Bass hier umgesetzt. Das ist super, super witzig und super spannend und ja, können schon alle sich drauf freuen. Das ist wirklich immer richtig gut. Dann haben wir unseren Cars & Bytes Partner Kira. Das ist ja die intelligente Werkstattassistenz, haben wir hier gehabt in Langenhagen und haben auch hier im Format gedreht mit der lieben Hanna. Das war richtig, richtig cool. Genau. Und ansonsten natürlich Cars & Bytes Vorbereitungen, ganz viel Absprachethemen auch mit unserem Partner mobile.de, die natürlich wieder eine große Präsenz haben. Unser Präsentator und Hauptpartner sind, wie du ja weißt. Da gibt es jetzt ganz viel Themen abzustimmen und ja, das war schon sehr spannend. Ja, und dann natürlich noch jetzt ganz aktuell Podcast-Recording, wie es aktueller nicht sein kann, mit dem lieben Christian Nicolai. Kennst du den eigentlich auch?
Ja, also vom Namen, aber persönlich noch nicht so viel Kontakt gehabt. Aber ich weiß, dass er für alternative Antriebsstoffe steht, richtig?
Genau, richtig. Der arbeitet bei Fuel Motion. Und das ist das Thema HVO 100 und das ist jetzt gerade auch dann durch den Bundesrat genehmigt worden und seit letzter Woche tatsächlich jetzt auch endlich im Verkauf in Deutschland. Und Christian ist da, treibt dieses Thema massiv voran und ich dachte, dass ihr euch vielleicht auch, aber da habt ihr es sicherlich schon mal gesehen bei LinkedIn, weil er da auch sehr, sehr engagiert ist und ich mag den richtig gerne, der ist richtig gerade raus und beeft sich da auch immer mit den Leuten und so, aber ja, und das kommt, glaube ich, im Podcast auch nochmal richtig, richtig gut raus. Also hat riesig Spaß gemacht, war sehr cool.
Ja, cool. Also ich muss sagen, du bist da ja näher dran an den Themen als ich persönlich. Ich bin ja mehr in der Softwarewelt zu Hause. Deshalb bin ich gespannt. Ich werde sicherlich auch nochmal was Neues lernen. Denn ehrlicherweise beschäftige ich mich viel zu wenig mit diesen Themen. Und bin gespannt, was Neues zu sehen und zu erleben.
Dann würde ich mal sagen, und du wirst was Neues, wenn du da Bock drauf hast, das ist wirklich sehr spannend. Und vor allem ist es ja so ein bisschen parallel zu dem, was ihr ja eigentlich macht, weil ihr seid ja mit SDV, das sind ja Zukunftsthemen, ne? Das heißt, ihr müsst ja auch immer ein bisschen vor der Zeit sein. Und bei ihm ist es jetzt ganz konkret wirklich dieses ganze Thema Defossilisierung der Bestandsflotte. Wie kriegt man das hin? Und das ist schon sehr, sehr spannend und ja, ich würde mal sagen, damit du jetzt auch mal ein bisschen in diesem Bereich was lernst, liebe Kelly, wenn du bereit wärst, würde
endlich
ich,
mal was lernen.
Damit du auch endlich mal was lernst, nein, das habe ich so nicht gesagt, damit du in diesem Bereich mal was lernst, würde ich vorschlagen, wir können jetzt gedanklich eigentlich von 3 runterzählen und dann drücken wir eigentlich mal auf Play.
Jo, klingt gut.
Okay, sei konzentriert, hör gut zu, ich frag dich hinterher ab. In diesem Sinne, hab noch eine schöne Woche, Kelly.
Jo, du auch. Ciao, ciao.
Schnall dich an, denn wir steuern durch interessante Gespräche mit Visionären der Branche, die die Mobilität von morgen gestalten. Gemeinsam mit Kelly und Volker. Und nun viel Spaß bei The Digital Drive.
Herzlich willkommen zum nächsten Podcast von The Digital Drive. Und ich bin erstmal sehr gespannt. Ihr habt zugehört und diejenigen, die uns schon länger verfolgen, haben sicherlich gemerkt, irgendwas ist anders. wir haben ein neues Intro und ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Ich persönlich finde es super, muss aber gleich mal zugeben, wenn ihr das gut findet, gehört das Lob nicht mir, sondern der lieben Kim, die ganz fleißig sich um die Orga des Podcasts kümmert und dieses Mal in Kooperation mit unserem technischen Mitarbeiter, dem lieben Niklas. Gute Freunde dürfen ihn auch Micha nennen. Die beiden haben sich überlegt, wir wollen mal was Neues machen, was ausprobieren und ich habe gesagt, machen wir einfach so und jetzt ist das so und ich bin gespannt auf euer Feedback. Es wird eine spannende Woche, es wird eine ganz spannende Woche. Morgen geht's nach Essen. Also wenn ihr das jetzt hört, ging es vor vielen Tagen morgen nach Essen zu E-World. Und am Donnerstag geht es zu meinem guten Bekannten Andreas Knipp, Geschäftsführer vom Outdoor Sänger und zu Jörg Sänger zur Eröffnung des BYD Stores in Dortmund. Ich freue mich also sehr. Das wird also ein elektronisches Automobil, eine elektronische Automobilwoche. Genau. Und das Ganze findet seinen Anklang am Dienstag und am Mittwoch in Essen. Und ich muss euch eins sagen, ich bin echt geschockt. Ich brauchte ein Hotelzimmer, habe das natürlich jetzt wieder, wie sich das gehört, relativ kurzfristig. Und dann kostet ein 4-Sterne-Hotel 800 Euro für 2 Nächte, mindestens. Finde ich total unverschämt. Und das Gute daran ist, jetzt an meinem Gesprächspartner, den ich mir eingeladen habe, ich kann diesen Frust hier direkt mal loswerden, denn ich muss mal hintergründen, inwiefern er denn an dieser Preisgestaltung irgendwie da seine Finger mit drin hat. Denn mein lieber Gesprächspartner ist gebürtiger Essener. Und warum das heute ganz spannend wird, nicht nur über die Preise der Hotels in Essen zu sprechen, sondern über sein Hauptthema. Und da reden wir über synthetische Kraftstoffe. Eines meiner Lieblingsthemen auch bei LinkedIn. Eines der ganz großen Mobilitätsthemen der Zukunft. Das wird großartig und das wird spannend. Und ich sage herzlich willkommen, mein lieber Christian Nicolai.
Volker, vielen Dank für die warmen Worte und das herzliche Willkommen. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, deswegen freue ich mich, dass wir uns mal wieder live gegenüber sitzen und nicht nur digital.
Absolut. Genau, wir haben, das kann ich gleich mal dazu sagen, wir haben... Das war eine kleine Mikrofonschiebaktion. Wir haben... Wie lange jetzt versucht, diesen Termin hinzubekommen? Wie viele Anläufe haben wir gebraucht?
Da müsste ich in den Verlauf meiner Bahn-App gucken. Weil wir hatten den Termin tatsächlich schon, ich glaube 2 oder 3 Mal.
Ja.
Dreimal muss man verschieben. Lag aber daran, die Deutsche Bahn, die ja eigentlich immer durch Zuverlässigkeit, Komfort und... Was gibt da zu lachen?
Nein, nur eine leichte Ironie.
Nein, also die Bahn hat ja gestreikt zwischenzeitlich und ich hatte jetzt Termine, die ich wiederum auch schon verschoben hatte und nicht, dass ich dich hier vernachlässigen wollte, aber da ging es darum, wir mussten tatsächlich Anbahnung, Geschäftsanbahnung, da ging es dann um Geschäftsabschlüsse, die wir anschieben wollten und da musste ich dann einfach leider.
Das verstehe ich, das seid ihr auch verziehen, aber ihr könnt euch vorstellen, ihr habt den Christian natürlich, ich habe ihn schon ein Stück weit irgendwie auch durchbeleidigt, ne, war sehr traurig, dass ich auf der Prioritätenliste offensichtlich so weit hinten bin, dass er irgendwie zahlende Kunden waren dann scheinbar wichtiger als unsere Podcast-Aufnahme, war ich sehr traurig, aber jetzt haben wir uns gefunden, also Spaß beiseite, Geschäft geht vor, also der nächste Kunde ist immer der wichtigste, das kennen wir genauso, aber jetzt haben wir uns endlich gefunden. Frage dazu, bist du denn jetzt wieder mit der Bahn da?
Ja.
Bist du so ein leidenschaftlicher Bahnfahrer?
Sagen wir mal, ich bin Bahnfahrer.
Okay.
Ich bin auch häufiger Bahnfahrer.
Ja.
Gerade insbesondere, wenn es darum geht, in Metropolen zu fahren, egal ob Berlin, Stuttgart. Stuttgart ist da auch so ein ganz leuchtendes Beispiel, weil Autofahren in großen Städten macht eigentlich wenig Spaß, weil dem Auto schlägt ja nicht nur Sympathie entgegen. Und von meiner Wohnsituation aus bin ich eigentlich ganz gut gelegen. Ich fahre immer mit der Bahn von Duisburg aus, egal ob nach Berlin oder sonst wohin. Und so Nummern wie morgens nach Stuttgart und nachmittags zurück machst du nur mit der Bahn. Aber nicht mit dem Auto. Insofern Wenn alles funktioniert, also wenn alles funktioniert, hat letztes Jahr exakt zweimal geklappt, dass alles funktionierte.
Zweimal, die Frage ist ja, zweimal von dreimal wäre gut, zweimal von wie viel Mal?
20 Mal, 25 Mal, ich weiß gar nicht mehr, dann auch immer hin und zurück. Also mal zwei quasi. Nein, bei der Bahn, also ich bin Fan der Bahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es nett. Man kann irgendwie einen Kaffee trinken, man kann auch abends auf der Rückfahrt vielleicht noch ein Bierchen trinken.
Ja.
Und es ist alles toll, aber irgendwas ist immer. Also entweder die Toilette geht nicht oder das Bistro ist zu. Oder Verspätung. Ich finde immer ganz lustig, wenn man auf den Bahnsteig kommt, man hört immer nur, wir entschuldigen uns für dies, wir entschuldigen uns für das und bitte entschuldigen Sie. Und also auch als leidenschaftlicher Autofahrer kann man tatsächlich ein Herz für die Bahn bekommen und weiß die Bahn auch zu schätzen. Aber, liebe Bahn, falls ihr zuhört, ihr müsst da noch ein bisschen an der Kundenzufriedenheit feilen.
Die müssen da noch mal ran. Ich hatte letztes Jahr das fand ich so sympathisch. Also ich habe mittlerweile wirklich mein Faible auch für die armen Bahnmitarbeiter entwickelt, weil die können ja irgendwie gefühlt nichts dafür. Und mittlerweile gibt es so tolle so Begleitpersonal, ne? Also Stewardessen, ich weiß gar nicht, wie heißen die bei der Bahn, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall gibt es so tolle. Und wir sind gefahren nach, weiß ich gar nicht so genau, ich glaube nach München oder nach Würzburg, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist zwischendurch etwas passiert, dieser Zug war vor der Zeit. Da hat der Pilot das angesagt und sagte, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie bereits mitbekommen haben, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, wir haben eine Verfrühung von 3 Minuten. Ich kannte weder das Wort noch das, fand ich irgendwie echt speziell. Nichtsdestotrotz, ich hätte mir das selber nie träumen lassen. Ich würde brutal auf Bahn fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt vor 2 Wochen wieder zum DAT-Report, ZDK, wieder mit dem Auto gefahren. Das sind wir ein bisschen auch beim Thema elektrisch mit zweimal Zwischenladen und so. Das hat schon ein bisschen genervt. Ich brauchte allerdings auch ein Auto, wobei das hätte ich vor Ort ja irgendwie auch regeln können. Aber dann wäre eigentlich die Bahnfahrt mit 1:30 aus Hannover eigentlich gut. Eigentlich, aber es funktioniert einfach wirklich zu selten. Aber da müssen wir alle dran arbeiten. Nee, da muss die Bahn dran arbeiten. Ich glaube, wir beide haben da weniger Einfluss drauf, denn wir beide beschäftigen uns ja mit anderen Themen. Ich beschäftige mich unter anderem so rudimentär mit einem Thema, weil mich das interessiert. Und du beschäftigst dich unter anderem mit diesem Thema, nicht nur, weil es dich interessiert, sondern weil du da wirklich echt Expertise hast. Und daran wollen wir partizipieren, alle. Wir wollen heute mal so ein bisschen für Aufklärung sorgen. Das ist mir ganz wichtig. Für diejenigen, die mich auch kennen, ist eines meiner Themen bei LinkedIn, oder ich habe eigentlich 2 Key-Themen. Das ist einmal dieses ganze Thema China aktuell mit dem Tsunami, mit der Schwemme, die ja hier rüberkommen soll. Also was passiert da tatsächlich? Und das zweite Thema ist wirklich immer diese Kluft Elektroverbrenner. Und hier sind wir uns, glaube ich, von vornherein alle einig. Es geht um CO2-Reduktion. Wir müssen da alle was tun. Mutter Erde haben wir, glaube ich, schon genug leiden lassen. Und es gibt verschiedene Wege, dahin zu kommen. Und der liebe Christian, du bist einer der Verfechter von alternativen Kraftstoffen. Und wie ich persönlich finde, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, mit einer sehr, sehr schlüssigen Argumentation, einer Argumentation, der man folgen kann, die man zumindest mal ernst nehmen sollte. Und da gibt es jetzt nicht, und das liegt nicht an dir, sondern diese Diskussionen sind einfach ganz, ganz brutal. Und da werden wir in viele, viele Punkte nochmal eingehen. Ich möchte aber ganz gerne, damit dich auch die Zuhörer jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Viele aus unserer LinkedIn-Bubble kennen dich schon. Da bist du so ein bisschen auch schon der Revoluzer, ne? Ich mag das total gerne. Du sprichst da wirklich Deutsch, ne? Vielleicht liegt das auch an deiner Ruhrpott-Herkunft. Aber da wird das Kind schon beim Namen benannt. Ich mag das total gerne. Ohne, dass du dich im Ton vergreifst. Das möchte ich übrigens gleich mal voranstellen. Aber gib uns doch nochmal einen Einblick, Christian. Wer bist du? Wie hat das Ganze mal mit dir gestartet? Christian Nicolai.
Ja, also wo soll ich anfangen? Eigentlich fing alles damit an, dass wohl, also laut Überlieferung meiner Eltern, das dritte Wort nach Mama, Papa, Auto war. So, da ist irgendwo so ein Grundstein gelegt worden.
Haben wir die gleichen Eltern?
Kann sein. Vielleicht sind wir sogar Zwillinge. Keine Ahnung. Und bei der Geburt getrennt.
Okay.
Also man hört schon raus und ich glaube, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch gar nicht kennengelernt. Ich war mein Leben lang scharf aufs Auto und ich habe auch immer irgendwie fürs Auto und vom Auto gelebt. Meine Anfänge waren bei einem BMW und Alpina Händler in Essen, bei Rüdiger Pfalz. Das war so der Einstieg für mich in die.
Schöner Einstieg.
Schöner Einstieg, tolle Autos, ja. Tolle Kunden.
Ja.
Dann hat es mich aber doch in eine andere Richtung verschlagen, weil durch den Zivildienst hatte ich so ein bisschen irgendwie ein Auge in Richtung Sonderpädagogik geworfen, wollte dann tatsächlich mal Lehrer für geistig Behinderte werden.
Okay.
Hab dann aber festgestellt, dass ich mich zwar gerne mit Herzblut mit dem Thema beschäftige, aber man hatte auch, man hing also wirklich emotional so stark drin, weil gab auch Themen, die einen belastet haben, weil nicht alle Kinder kamen an der Schule immer aus stabilen Familienverhältnissen. Und dann habe ich mich entschieden, in dem Thema doch nicht weiterzumachen.
Okay.
Ich weiß auch heute, dass es die richtige Entscheidung war, weil ich glaube, so ein Beamtentum wäre grundsätzlich nichts für mich. Und so bin ich dann bin dann European Merchant geworden. Das war damals so eine EU-Geschichte. Das ist im Grunde genommen wie eine kaufmännische Ausbildung mit einem hohen EU-Rechtsanteil, mit einem Sprachanteil. Und im Rahmen dieser Ausbildung brauchte ich einen Praktikumsplatz. Mhm. Und den durfte ich damals in Stuttgart antreten. Mhm. Und zwar bei der damaligen Daimler Chrysler AG. Oder damals war es zu Zeiten der Bewerbung war es noch die Daimler Benz AG. Okay. Und als ich dann angefangen habe, war es also die Daimler Chrysler AG. Also man hört raus, muss so um den Jahreswechsel 98, 99 gewesen sein. War mein Einstieg ins Unternehmen Daimler Chrysler damals in die Produktkommunikation oder klassische Werbung. Mhm. Mercedes-Benz, PKW weltweit. Bingo.
Mhm.
Also ich war am
eigentlich schon angekommen.
Ich war eigentlich angekommen bin dann durch das Praktikum natürlich dann auch so ein bisschen vernetzt worden im Unternehmen und habe dann auch die Chance gehabt, nachdem ich dann die damalige Ausbildung abgeschlossen hatte, ins Unternehmen einzutreten und bin dann in den Marktbereich Daimler Chrysler Overseas eingetreten, zwar nicht für PKW, aber für Transporter und dann später auch LKWs. Das war eine sensationell tolle berufliche Zeit, die ich auf gar keinen Fall missen will, weil wir waren der Marktbereich für Nahmittelost, Osteuropa, Afrika und der Laden wurde geführt wie ein Orden. Also okay. wir waren so erst die Schmuddelkinder, mit denen keiner was zu tun haben wollte und irgendwie alles doof. Und dann sind wir aber extrem erfolgreich unterwegs gewesen, weil wir waren ja nur in Wachstumsmärkten.
Okay.
Ende der 90er, Anfang der 2000er, da boomte alles. Also ganz Osteuropa, auch Afrika. Wir haben allein in Nigeria hatten wir einen Kunden, ein Bauunternehmen, die haben jedes Jahr von uns 6.000 bis 8.000 Kipper abgekauft.
Oha.
Die liefen durch unsere Abteilung. Und das waren Zeiten, also da habe ich mich in dem Unternehmen so wohl gefühlt, wenn da jemand gesagt hätte, ne, alle runterkommen, Stern tätowieren. Ich hätte nur gefragt, welcher Arm.
Ehrlich?
Ja.
Okay, das mag ich. Und ihr wart in Stuttgart ansässig?
Ja, in Stuttgart-Möhringen damals, das war ja die Konzernzentrale in Möhringen, ist jetzt so ein Bürokomplex geworden, also wurde verkauft und anderweitig vermietet. Mittlerweile ist die Konzernzentrale ja wieder in Untertürkheim im Werk angesiedelt, aber das war damals noch in Möhringen, von Jürgen Schremp immer Bullshit Castle genannt.
Oh, okay.
Und ich saß aber nicht immer nur in diesem Bullshit Castle, sondern auch in einem ausgegliederten Bereich, ein Stückchen weiter, die Straße runter. Da waren so die Truckies, Military Sales und wir Schmuddelkinder von DCOS und zusammen. Okay. Das waren so die beruflich in dem Konzern und auch für die Marke meine glücklichsten Jahre. Ich habe dann zwar innerhalb dieses Marktbereichs dann auch auf die Chrysler-Seite gewechselt, weil der Personalbereich hat damals gesagt, wenn Sie die andere Seite des Unternehmens kennen, dann können Sie sich Ihrem kometenhaften Aufstieg hier nur noch durch Suizid entziehen. Mit dem Ergebnis, dass die Mercedes-Kollegen mich da nicht mehr gegrüßt haben.
Ah, okay, ja, ein Tod musste sterben.
Aber das war auch so eine spannende Zeit, weil wenn ich die Tür hinter mir zugemacht habe, war ich in Detroit.
Okay.
Also meine Chefs waren Amis, meine Kollegen waren Amis, dann hatten wir aber noch so eine bunt gewürfelte Truppe aus Franzosen und Belgiern, weil die frühere Chrysler-Zentrale in Brüssel saß. War eine extrem spannende Zeit. Okay. Ich glaube, heute darf ich das sagen, weil Chrysler ist nicht mehr dabei, aber ich habe mein Hauptjob war halt irgendwie 4 Jahre lang Zahlen fälschen.
Oh,
ich habe also, okay. Weil die ja oder nee, stimmt, fälschen, nennen wir es mal optimieren. Also okay. Wir haben Wir haben da, glaube ich, aus den Ländern, die ich vorher genannt hatte, 17 Märkte betreut. Und soweit ich mich erinnere, kriegten damals die US-Manager, die hatten also ein anderes Vergütungsmodell als die Deutschen, die kriegten nicht die Tantieme auf Basis der Vorjahresergebnisse, sondern auf Basis der Folgejahre Planung. So, ist ja klar, dass man natürlich dann immer gerne irgendwie riesige Stückzahlen vor sich her schiebt und irgendwann bricht das Kartenhaus immer in sich zusammen. Und so fragte mich dann mein Chef auch immer, bevor er dann kurz vor Weihnachten nach Kalifornien flog, wie das denn sein konnte, dass wir so wenig verkauft haben. Ich meine, ich habe es ihm ab Februar erzählt, aber der hat mich dann immer zurückgeschickt mit einem Stapel von Fahrgestellnummern, die ich dann als verkauft melden musste. Und so... Okay, ist glaube ich alles Schnee von gestern. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemandem irgendwie Konsequenzen eingebrockt, aber wenn, dann muss halt ja heute Stellantis ausbaden.
Ja.
Also, okay. Waren wilde Zeiten, ja.
Höre ich raus. So, dann, wie ist es denn dann weitergegangen? Also, dieses Autothema schon immer, kleiner Spoiler, ich glaube, da ist auch, du fährst ja auch noch ein ganz spezielles Auto, ne? Was glaube ich so dann auch mit dem damaligen Arbeitgeber zu tun hat. Ah, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also ich bin mir ziemlich sicher. Okay, was ist dann passiert? Wie ging es dann weiter?
Ja, ich war dann annähernd 10 Jahre in Stuttgart und irgendwie, ja, der Ruf der Heimat hat mich dann wieder zurück nach NRW gerufen. Ich war dann noch eine Zeit lang beim Tochterunternehmen in Dortmund. Wir haben da Minibusse gebaut auf Sprinterbasis. Mhm. Da habe ich dann dieselben Märkte auch wieder betreuen können. Aber irgendwie so richtig der wahre Jakob war es nicht. Und ich war da in der Marktbetreuung und ja, war so ein bisschen wie Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer, weil man war halt relativ eingegrenzt und ich habe es eigentlich mal ganz gerne frei und mit freien Ellbogen arbeiten zu können. Und dann kriegte ich das Angebot, weil da muss man jetzt wieder ein Stückchen zurückspulen. Als ich noch in Stuttgart war, habe ich immer Besuchergruppen, die aus unseren Ländern kamen, nicht ins Museum begleitet, sondern ins Classic Center in Fellbach. Und in Fellbach saß damals ein E3, also der verantwortliche Manager, mit dem ich ganz gut konnte. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich dann immer scherzeshalber zu dem gesagt, beim nächsten Mal hätte ich aber gerne auch eine Planstelle hier. Mhm. Na, wann kann ich anfangen? So, ich bin dem total auf den Sack gegangen, irgendwie aber habe das immer als Scherz verkauft.
Okay.
Und irgendwann, als ich dann bei diesem Tochterunternehmen in Dortmund war, da rief der an, der war mittlerweile nicht mehr im Unternehmen. Und dann rief der an und sagte, haben Sie noch Interesse, irgendwas mit Oldtimern zu machen? Und dann habe ich gesagt, lass uns mal drüber nachdenken, habe dann meinen Laptop zusammengeklappt, bin ins Auto gestiegen, damit ich in Ruhe telefonieren konnte, habe den sofort wieder angerufen, habe gesagt, ja klar, habe ich Interesse.
Okay.
Und so kam ich dann zu einem Händler, den der damals beraten hat, Ostendorf, gibt's mittlerweile nicht mehr, die sind in die Sänger-Gruppe übergegangen, am Standort Hamm. Und damals gab es einen wunderbaren Firmeninhaber, leider viel zu früh verstorben, Paul Ostendorf. Der hatte nicht nur ein Herz für Oldtimer, sondern der hatte halt die Vorstellung, Oldtimer nicht nur irgendwie zu handeln, sondern professionell zu handeln. Mhm. Passend in das Vertriebskonzept eines Autohauses, also sehr moderner Denkansatz. Gab ja schon ein paar Classic Center, die sowas gemacht haben. Und er hatte das versucht mit jemandem, der da Teile seiner eigenen Sammlung verkauft hat. Also um es kurz zu machen, viele Dinge sind nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und dann kriegte ich die Chance, da halt alle Strukturen, Prozesse aufzubauen, Qualitätsstandards zu definieren, eine eigene CI draufzulegen. Und dann sind wir auch später... Ja, einer von ein paar Pilotpartnern geworden für das Thema Classic Partner, das du vielleicht auch gehört hast aus dem Hause Mercedes-Benz Deutschland, wurden dann auch Classic Partner. Und das war auch eine tolle Zeit. Also einmal die Zeit in, ich meine gut, so viel mehr kam dann eigentlich nicht mehr, aber die Zeit bei Ostendorf war schon die tollste, muss ich einfach sagen, weil ich hatte freie Hand. Der hat mir also quasi den Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, bitteschön, geht los. Ich hatte eine Mannschaft von, ich weiß gar nicht, 6, 7 Mann in der Werkstatt und im Teilebereich und dann konnten wir wirklich bei Null anfangen. Also erstmal musste ausgemistet werden von den Autos, die noch standen. Dann mussten, wir haben dann angefangen, Autos zu restaurieren, 111er Cabrios, Pagoden, haben natürlich viel Lehrgeld bezahlt bei dem einen oder anderen Auto. Aber wir haben hinterher wirklich eine tolle Qualität hinten rausgekriegt. Mhm. Und das sind so Entwicklungs- und Lernprozesse. Und jetzt war es so, ich wohne zu dem Zeitpunkt, also ich bin zwar gebürtiger Essener, aber ich bin auch gleichzeitig Essener gefangen im Körper eines Mülheimers, also immer in Mülheim gelebt und wohnte damals noch in Mülheim.
Ist schon eine fiese Kombi, ne, oder?
Ja gut, ist so nah aneinander irgendwie. Hier dagegen wird man das alles für eine Stadt halten. Also.
Habe ich jetzt übrigens bei meiner Hotelrecherche auch gemerkt, das ist ja irgendwie alles ein und das Gleiche. Ein und dasselbe, so. Essen, Oberhausen, Gelsenkirchen, Mülheim, das ist, oder?
Ja, also wenn du jetzt in Essen abends um 12 in Altendorf unterwegs bist oder in Kettwig oder Werden, dann wirst du den Unterschied relativ schnell feststellen. Okay. Kann ich dir garantieren.
Okay, ich werde dich das wissen lassen.
Da gibt's ein bisschen so Nord-Süd, aber okay, anderes Thema.
Ja, anderes Thema. Okay, so, also viel erlebt, dann diese ganze Oldtimer-Geschichte, finde ich übrigens total spannend, ganz kleines Thema nebenbei, ein Bekannter von mir hat noch auch ein 111er Cabrio, so eine Perle, ich finde das definitiv eines der schönsten Autos überhaupt, also mein Herz schlägt eigentlich nicht unbedingt für Oldtimer, aber das ist wirklich unglaublich schön. So, und dann hast du insgesamt schon richtig, richtig viel erlebt und dann irgendwann bist du gelandet bei Fuel Motion. Und du bist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist Leiter der Unternehmenskommunikation, richtig?
Ja.
So, und jetzt
würde... Also klingt jetzt so, als wären wir ein Konzern mit 3000 Mitarbeitern, sind wir nicht, aber ich kümmere mich natürlich. Also ich
wie viel seid ihr?
Wir sind, also die NEF Group hat so knapp unter, wir sind Teil der NEF Group aus Kloppenburg, hat so knapp unter 100 Mitarbeiter und bei Fuel Motion muss ich jetzt überlegen, weil am Standort in Ratingen sitzen, ja, ich glaube so 18 Leute, alles in allem mit Fahrern und so weiter.
Ja. Ja. Naja, gut, aber okay, Leiter Unternehmenskommunikation, ja, sei es drum. Aber du bist derjenige, der für die, du leitest die Kommunikation, Punkt. Und ich kann sagen, unabhängig, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie groß das ist, unabhängig der Unternehmensgröße, kann ich sagen, und ihr da draußen werdet das auch gleich mitkriegen, dass das ein Job ist, der dir sehr gut passt, denn so Kommunikation leiten in diesem speziellen Bereich, finde ich persönlich, ja, das kannst du. Fuel Motion, erzähl mal ein bisschen, was macht denn die Fuel Motion? Und wir müssen nämlich dann gleich unbedingt so ein bisschen auf den einen oder anderen Terminus nochmal eingehen, der, glaube ich, in der gesamten Diskussion, wir sind angekommen bei dem Thema E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, HVO, heute habe ich gelesen, die Firma Obrist macht E-Fuels. Also es gibt so viele Begrifflichkeiten. Ich selber habe schon mal bei LinkedIn dafür ganz doll Ärger bekommen, weil ich das irgendwie mal durcheinander geworfen habe. Da hat mir direkt jemand vorgeworfen, ich wüsste ja überhaupt noch nicht mal, wovon ich da rede. Was, wenn man es tatsächlich so spezifizieren will, auch an der Stelle wahrscheinlich sogar richtig war. Im Kern glaube ich nicht ganz so wichtig, aber wenn man es wirklich genau nimmt. Deswegen wollen wir da einfach mal so ein bisschen einsteigen. Christian, gib doch nochmal einen Einblick. Was macht Fuel Motion und was ist denn so deine Aufgabe bei Fuel Motion?
Ja, Fuel Motion war bis 2023 nur eine Marke eines Mineralölhändlers und ist dann durch den Erwerb der Markenrechte durch die NEF Group zu einer GmbH geworden. Die NEF Group kümmert sich um Biodiesel in erster Linie, aber auch Biogas. Dann gibt's noch Fluid Management, wo ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Also Schmierstoffe zum Beispiel nicht immer direkt zu entsorgen, sondern zu pflegen, zu warten. Man kann die auch durchaus länger nutzen. Also eigentlich ein komplett grünes Unternehmen, das sich mit Schmier- und Brennstoffen beschäftigt. Und Fuel Motion passte ganz gut rein, weil Biodiesel und HVO, komme ich gleich drauf, sind nicht dasselbe, sind biobasierte Kraftstoffe und Fuel Motion ist sehr stark im Thema HVO unterwegs.
Okay.
Und mit Fuel Motion gab es auch schon Ansätze und auch schon Gespräche und Kooperationen, aber mehr PR-seitig und auch, ja, Public Affairs-seitig Richtung E-Fuels. Wir haben also einen Lieferanten für Otto-Kraftstoffe. Die PTL sind, jetzt habe ich hier schon ein paar Abkürzungen rausgehauen. Ich werde das gleich alles mal versuchen, ein bisschen aufzuklären.
Musst du auch.
So, mach ich gerne. Und jetzt hat jeder wahrscheinlich schon mal, der sich so ein bisschen mit dem Verbrennungsmotor beschäftigt hat und vielleicht nicht unbedingt nur noch elektrisch fahren will, mit dem Thema E-Fuel beschäftigen, sieht da drin auch eine Hoffnung. Und hier muss man jetzt ganz klar so ein paar Themen clustern. Also die Überschrift darf eigentlich nie E-Fuels sein. Oh, jetzt bin ich hier an den Ständer gehauen. So,
das macht nichts.
Machen wir. Brauchen wir auch nicht rausschneiden, das überquatschen wir einfach.
Nein, das machen wir über deine Versicherung, brauchen wir nicht rausschneiden. Nein.
Nein, also die Überschrift muss eigentlich XTL-Kraftstoff sein. XTL ist X, also whatever, to liquid. Mhm. Also alles, woraus man, und da muss man jetzt in Klammern sagen, CO2 sparen, Kraftstoffe machen kann.
Okay.
So, dann haben wir die XTL und unter den XTL haben wir die PTL. Das ist Power to Liquid, also okay. Strombasierte Kraftstoffe. Das heißt, ich nehme Wasserstoff, Kohlendioxid und in einem Elektrolyseverfahren mache ich dann Kraftstoff draus. Mhm. Dann gibt's HVO, das ist das Thema, mit dem wir uns momentan im Kern beschäftigen. Und HVO ist ein Dieselkraftstoff. Mhm. Aber nicht der Dieselnorm EN590 entsprechend, sondern der fällt in eine andere Norm, weil er eine minimal andere Dichte hat, das ist die EN15940. Und deshalb ist der momentan zwar in der ganzen EU für den Verkauf zugelassen. Es gibt ein Land, das den Verkauf in geschlossene Nutzerkreise eingrenzt. Rate mal ganz kurz.
Ich glaube, da war ich schon mal in diesem Land.
Ja?
Ja, ich glaube.
Ist nicht Liechtenstein? Nee, nein, ist ja auch nicht EU. Nee. Oh, ja, klar, ist Deutschland. Wir haben jetzt die Diskussion gerade.
Kurz dazwischen gefragt. In allen anderen Ländern ist es erlaubt und verfügbar und im Verkauf.
Also wir haben in Polen, warum auch immer, momentan noch ein Verkaufsverbot, würde ich es noch nicht mal nennen, aber ich glaube, die haben sich mit dem Thema noch nie so richtig beschäftigt.
Okay.
In Frankreich gab es eine ähnliche Regelung wie Deutschland, die kippt aber jetzt.
Mhm.
Und Schweden zum Beispiel, Schweden hat mittlerweile schon in Größenordnung 35% seines Dieselmarktes auf HVO umgestellt.
Okay.
Italien ist jetzt gerade so ein bisschen der Klassenprimus. Italien hat letztes Jahr, Anfang letzten Jahres angefangen mit HVO. Der dortige Produzent und auch der das größte Netz hat, Eni, hat in der Anfangsphase den Kraftstoff so ein bisschen subventioniert, weil HVO ist, muss man einfach sagen, weil die Mengen kleiner sind, Produktionsverfahren ein bisschen aufwendiger, momentan noch unerheblich teurer. Wir sind irgendwo in der Größenordnung 20 Cent. Unerheblich sage ich deshalb, weil uns wird ja immer vorgeworfen, der Liter würde 5 Euro oder 10 Euro kosten. Deswegen finde ich 20 Cent da völlig in Ordnung. Dann ist ja letztendlich auch eine Frage der Besteuerung, ob da eine CO2-Steuer drauf muss oder nicht oder ob ich irgendwo Erleichterungen schaffe. Auf jeden Fall hat Eni in Italien diesen Kraftstoff subventioniert und hat ihn 10 Cent billiger gemacht als Diesel zur Einführung für einen begrenzten Zeitraum. Und das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also die waren, ich glaube, Ende des Jahres bei knapp 800 Tankstellen und müssten jetzt innerhalb der nächsten Wochen die tausendste Tankstelle in Italien knacken, die HVO anbietet.
Okay, HVO nochmal hat ja irgendwas mit, ich glaube, das V steht ja für Vegetable, wenn ich das so richtig gelernt habe. Das heißt, es ist, was man auch, oder ist es das, was man so oftmals auch als Frittenfett oder so bezeichnet? Ist es das?
Ja.
Unter anderem?
Also, es sind, HVO steht für Hydro-Treated Vegetable Oils.
Mhm.
Und das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Pflanzenöle, sondern das sind Altspeisefette. Das sind so wiederum dann sogenannte UCOs, also Used Cooking Oils. Und das sind alte Frittierfette, Bratfette, die aus der Industrie kommen. Da gibt's übrigens einen Weltmarkt. Also es ist jetzt nicht, dass da die Leute mit dem Eimer zur Pommesbude fahren und sagen, mach mal voll.
Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Wie kommt man denn an meinen Basisstoff?
Also da gibt es tatsächlich einen Weltmarkt für. Es gibt ganz viele Entsorgungsunternehmen, die sammeln Altfette ein. Aber das Ganze ist skalierbar. Wir kommen natürlich dann an unsere Grenzen, wenn wir jetzt sagen, okay, selbst wenn wir jetzt dreimal am Tag Pommes essen und Pommes ist immer ganz, dieses Pommesfett, das erscheint immer in jeder Schlagzeile. Ich denke dann immer, nehmt mal lieber das Pommesfett raus, weil sonst gucken die Leute im Tank, ob da irgendwo Kartoffelreste im Tank schwimmen. Also da sind wir Lichtjahre von entfernt, weil der Kraftstoff ist nicht nur eine klimafreundliche Notlösung mit 90% weniger CO2-Emissionen, sondern der Kraftstoff ist deutlich hochwertiger. Er hat eine viel höhere Cetanzahl. Wer auf HVO umstellt und die meisten oder eigentlich fast alle Hersteller haben mittlerweile HVO freigegeben für ihre Motoren. Die Schweden sind da knallhart. Der wirbt der Hersteller mit alten Volvos, die 40 Jahre alt sind, Tank und sagt, Tank HVO und mach deinen alten Volvo zum Klimaschutzmobil. Mhm. Das ist ein bisschen so eine deutsche Mentalität, auch immer zu gucken, habe ich hier irgendwie eine Freigabe oder nicht. Und Ja, letztendlich, also es kann nichts passieren. Wir fahren im Unternehmen ein G-Modell, Baujahr 2007. Der ist jetzt mittlerweile 85.000 Kilometer, glaube ich, mit HVO gelaufen. Hat keine Freigabe, weil er zu alt ist.
Ah, okay.
Und der läuft seidenweich, springt kalt besser an. Der Kraftstoff hat eigentlich nur Vorteile. Wie gesagt, diese marginal geringere Dichte wird eigentlich durch viel bessere Verbrennungsverhalten ausgeglichen. Und es stinkt nicht, qualmt nicht. Wenn man jetzt also Dieselmotoren nimmt, gibt ja gerade im Bereich Landschaftsbau gibt es Motoren bis zu einer bestimmten PS-Grenze, die haben keine Abgasnachbehandlung. Mhm. So, und wenn jetzt jemand irgendwo mit so einem Rüttelplatten-Ding unterwegs ist, kommt dann mit Diesel eine riesige schwarze Wolke raus, mit HVO nicht.
Ah, okay.
Qualmt nicht, stinkt nicht.
Ich muss da mal ganz kurz, ich bin trotzdem, ich kriege dieses Thema Frittenfett noch nicht aus dem Kopf, ja. Aber ich werde dir noch, ich höre dir ja noch länger zu heute, um das so ein bisschen auszublenden. Du hast gesagt, es gibt einen Weltmarkt für dieses alte Fett.
Ja.
Das heißt, das kommt wirklich aus Restaurants, Gastronomien, Hotels, aus den Fettabscheidern der Küchen. Da wird das dann quasi alles irgendwann mal so zusammengefasst
im es Prinzip. Du hast ja auch ganz viele Industriebetriebe, die Dinge vorfrittieren. Also wenn du jetzt Captain Igloo heißt er, glaube ich, nimmst, sind ja Industriefette, da wird ja in großen Fabriken werden Lebensmittel vorfrittiert, anfrittiert. Da sind natürlich ganz andere Bezugsquellen.
Ich dachte immer, das ist frisch.
Ja,
dieses dieses Seelachs-Vierkant, ne, ist das ja irgendwie, ne?
Okay. Wenn das Fischstäbchen fragt, darf ich Mutti zu dir sagen.
Ah, okay, verstehe. Okay, das heißt, dann ist ein, das verstehe ich, da gibt es einen riesigen Markt, genau vor diesen ganzen vorbereiteten oder schon teilweise nicht ganz, die Sachen, die noch entzubereitet werden. So gibt es, glaube ich, einen Riesenmarkt. Ist es denn schon, da würde ich nochmal gerne eine Frage loswerden, schon so, dass man dann irgendwann mal an seine Grenzen kommt? Oder ist da jetzt so viel über, wo du jetzt sagen würdest, da wird jetzt aktuell dann so viel entsorgt, quasi nicht dieser Nutzung zugeführt? Das heißt, da hätte man richtig Potenzial?
Also es ist so, dass natürlich Altspeisefette endlich sind. Mhm. Ist uns allen völlig klar. Aber jeder Tropfen, den wir, mein Gott, ich habe hier schon wieder den Mikroständer oder den Kopfhörer, so, packe ich mal weg, alles gut. Also wir haben natürlich dann irgendwo endliche Ressourcen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, der Kraftstoff, jeder Liter, den wir in Kreislauf bringen, ist natürlich eine CO2-Ersparnis. Punkt 1, und die fängt auch sofort an mit der ersten Tankfüllung. Kalifornien auch wieder als Beispiel, wie Schweden, die haben mittlerweile sogar 50% des Dieselmarktes durch HVO ersetzt. Das heißt, da wird also aktiv mit der Bestandsflotte schon CO2 eingespart. Dann ist natürlich der nächste Schritt, und damit sind wir dann wieder bei den PTLen, Power to Liquid, E-Fuels, da denkt ja jeder immer nur an Ottokraftstoff, an Benzin. Ist ja nicht so. Man kann ja als E-Fuel ein Kerosin herstellen, man kann Methanol, also alle möglichen Kraftstoffe herstellen und so auch Diesel und Benzin. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch der Hintergedanke bei uns, bei Fuel Motion. Wir haben nicht gesagt, wir verkaufen jetzt ein XY HVO oder wir bieten unter diesem Markennamen, immer mit einem entsprechenden Zusatz, Kraftstoffe an, die klimasparend sind. Das heißt also, jeder, der sich für Fuel Motion entscheidet, der weiß, okay, das ist ein klimaschonender Kraftstoff oder ein CO2-sparender Kraftstoff. Und der HVO heißt bei uns Fuel Motion Diesel H. Wenn man jetzt einen Biodiesel haben will, ist für andere Anwendungen in der Industrie, dann ist das Fuel Motion Diesel B.
Kurze Frage. Biodiesel, das kennen wir ja alle schon von ein bisschen länger. Oder von ist man, das ist schon ein Thema, was nicht ganz so neu ist. Auch da hat man mir gesagt, oder zumindest ist es in meinem Kopf so verankert, auch dass man da schon auch über Frittenfett irgendwie so gesprochen hat.
Ja.
Wo ist denn jetzt aber der Unterschied zwischen Biodiesel und HVO? Zumal du ja auch gesagt hast, es gibt in der DIN einen Unterschied und jetzt entsprechend dann auch in der Zulassung, weil Biodiesel ist ja in Deutschland erlaubt, das andere ja noch nicht. Wo ist denn da jetzt nochmal rein technisch der Unterschied?
Also rein technisch ist der Unterschied das Produktionsverfahren. Biodiesel ist deutlich günstiger und auch einfacher herzustellen. Wird auch aus Altspeisefetten hergestellt. Die NEF Group hat selber sogar 3 Biodieselwerke und das meiste geht dann in diese Biodiesel-Beimischung. Also Diesel B7, jeder schon mal gesehen und jeder gehört, der einen Diesel fährt. Es gibt auch kein B0 mehr. Also man hat immer automatisch diese 7% Biodiesel-Beimischung. Das ist zum Beispiel der Kraftstoff, der von uns kommt. Geht jetzt auch demnächst auf B10 hoch. Mhm. Und Biodiesel hat sogar den Vorteil, dass man damit nicht nur 90%, sondern sogar 94% CO2-Minderung einfahren kann. Mhm. Funktioniert jetzt allerdings als Reinkraftstoff nicht in einem modernen Euro 6 Diesel, muss man ganz klar sagen. Ah, okay. Also es ist durch das andere Produktionsverfahren, hat man hier Dinge, was die Abgasnachbehandlung angeht, also gerade Partikelfilter und so weiter, Abgasrückführungsproblem, Ventile könnte man Probleme kriegen. Aber man kann es als Blend nutzen. Der Blend im fossilen Diesel oder Blend auch. Blend
bedeutet jetzt?
Blend ist eine Mischung. Also vielleicht beim Tee schon mal gesehen, wenn da Blend draufsteht, Friesenblend, das ist dann eine Mischung und so ist bei den Kraftstoffen auch.
Und Whisky kennt man das auch.
Oder ja, genau, Blend, siehst du, ne? Blend ist nämlich kein Markenname, sondern da haben sie eine Mischung untergejubelt. beim Whisky würde ich immer sagen, untergejubelt. Bei uns ist natürlich ganz klar.
Okay.
Wir müssen da immer gucken, Wirtschaftlichkeit, CO2-Ersparnis, Preis, Verfügbarkeit auch, sind also Riesenthemen. Und HVO, um da die Brücke wieder zu schlagen, ist jetzt der Einstieg ins Thema und die Kraftstoffnorm, die wir mit dem HVO erfüllen, die erfüllen wir mit dem E-Fuel-Diesel auch. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem HVO in den Markt gehen, werden wir natürlich nicht morgen 100% der Dieselfahrer erreichen. Und während wir mit HVO hochfahren und die Akzeptanz auch beim Kunden ankommt, in der Industrie viel einfacher als beim Endkunden, weil da ist man so, will mir mein Auto nicht kaputt machen. Da kann man mit Engelszungen auf den einreden und sagen, Mensch, das passiert nichts, Tank, ist alles gut. Mhm. Tut er sich ein bisschen schwer damit.
Ja. HVO, kurze Frage noch dazu, um das nochmal einzuordnen. Also Biodiesel eher, hast du gesagt, so für die ältere Fahrzeuggeneration.
Ja, man kann es als Blend, man kann es aber auch in der Schifffahrt oder in verschiedenen Anwendungen, Großdiesel, die anders gebaut sind als Motoren.
Okay, und HVO funktioniert jetzt auch in einem modernen Diesel?
Ja, in einem alten, in einem modernen, überall.
Okay, das ist also ein bisschen allgemeingebräuchlicher. Okay, super. Dann gibt es also im Rahmen der PTLs, gibt es dann auch nochmal Diesel. Kannst du da nochmal, vielleicht, das interessiert mich jetzt nämlich wirklich nochmal, den Unterschied. Was ist denn PTL für Diesel und PTL für Benziner?
Also PTL, Ottokraftstoff, entspricht der Norm EN228. Mhm. Wäre die Produktion jetzt schon in Großanlagen möglich, könnten wir morgen anfangen, Ottokraftstoff zu verkaufen, weil der Ottokraftstoff erfüllt die Kraftstoffnorm, die in der EU gilt.
Ah, okay.
Der ist also komplett zugelassen. Anders als beim HVO. Mhm. Und beim Dieselkraftstoff ist die gleiche Norm wie bei HVO, also die EN15940. Die wird auch durch den E-Fuel PTL Diesel erfüllt und die beiden sind auch witzigerweise im Labor kaum voneinander zu unterscheiden. Also da braucht man schon extrem gutes Material, aber im herkömmlichen Labor auf die Schnelle keinen Unterschied. Gleiche Norm, da wollen wir hin. Das heißt also, wir gehen mit HVO los und mit HVO werden wir auch über die einzelnen Branchen, Transportgewerbe, Bauindustrie, Landwirtschaft, den Kraftstoff etablieren, weil bei aller Technologieoffenheit und bei allem, was ich mir vorstellen kann, was man elektrifizieren kann. Da sehe ich Last Mile, da sehe ich ganz viele Dinge, die man elektrifizieren kann. Mhm. Aber nehmen wir jetzt mal einen Bauer, einen Landwirt. Mhm. Der hat 60 Jahre lang erzählt gekriegt, Bodenverdichtung ist ein Riesenproblem, Leichtbau, der Trecker muss leicht sein, so, der hat sich andauernd neue Maschinen, wurden immer teurer. So, und jetzt kriegt er erzählt, ach so, nee, Leichtbau ist jetzt nicht mehr so ein Thema, Bodenverdichtung auch nicht mehr so schlimm, wir stellen jetzt 5 Tonnen Akku hinten drauf. Mhm. Ist so die Größenordnung, die so ein Landwirt bräuchte. Und so ein Akku ist ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie preislich wie mit einem größeren Tank in Verhältnis zu setzen. Das heißt also, wir haben hier Kosten, gerade im Nutzfahrzeug und auch im Maschinen-Gerätebereich, da liegen wir immer so ums Dreifache oder teilweise Vierfache über dem, was ein Diesel kostet.
Okay.
Wenn wir jetzt mit diesen Branchen reden, die haben zwar alle irgendwo ein Projekt, und ich rede jetzt von den Nutzern, nicht von den Herstellern. Die haben alle irgendwo ein Elektro-LKW laufen und finden den auch ganz toll. Und wenn dann der Landrat kommt, dann werden Fotos gemacht, aber das Geschäft wird mit dem Diesel gemacht. Mhm. Und die sagen auch ganz klar, alles, was uns den Diesel erhalten kann, Weil wir ja tatsächlich nicht nur Maßnahmenkataloge abarbeiten wollen, sondern wir wollen ja wirklich was fürs Klima tun. Wir wollen heute schon Klimaschutz betreiben. Und dann sagen die alle, also wenn der Kraftstoff in der Fläche verfügbar ist und an Tankstellen ist, gerne, wir sind dabei. Und da reden wir nicht von Rückmeldung 99, irgendwas oder sondern 100%. Ich habe noch keinen gehört, der gesagt hätte, ach komm, lass mal, wir fahren dann elektrisch und steigen irgendwann auf Wasserstoff um.
Das leuchtet mir ein. Ich würde jetzt gerne nochmal auf so eine unserer beiden, glaube ich, Fokusthemen zu sprechen kommen. Tatsächlich, dann geht's so, wie wir beide, glaube ich, immer versuchen. Doch, ich würde uns beide da schon irgendwie in so einem Team sehen. Wir haben beide eine Schaufel in der Hand und schaufeln, glaube ich, tatsächlich auch von der gleichen Seite und versuchen in diesen riesengroßen Graben, der da zwischen Befürwortern und den Verbrennerbefürwortern entstanden ist, den so irgendwie ein Stück weit zusammen zuzuschaufeln und das Ganze im besten Falle aus einer Mischung aus Sand und Argumentation. Das gelingt so mittelmäßig, also bei dir schon besser als bei mir. Also ich habe das immer versucht und irgendwie so richtig kommt man da nicht so richtig weiter. Ich verstehe das gar nicht so. Und da müssen wir beide gleich mal drauf eingehen. Aber in dem Zusammenhang eine letzte Frage nochmal zu dem Thema HVO, bevor wir dann, glaube ich, zu einer der Kernprobleme der Diskussion kommen, was dann E-Fuels angeht, ist ja das immer das Schlagwort Ineffizienz. So, die ja zweifelsohne, glaube ich, ich bin jetzt kein Physiker und wie auch immer, die aber ja schon mal eigentlich da ist. Das, glaube ich, braucht man nicht drüber reden, aber die Frage ist ja, ist richtig einzuordnen. Wie ist denn jetzt das Thema HVO? Zwei Sachen interessieren mich nochmal ganz kurz. A, wie ist der Stand? Ich hatte Ende letzten Jahres mal gelesen, so der Drops ist jetzt gelutscht in Richtung HVO, das kommt jetzt in Deutschland. Wie ist der Stand? Und B, nächste Frage dann nochmal, hast du denn da auch solche Diskussionen oder wie steht denn jetzt mal, um jetzt mal in diesen Lagern zu bleiben, was wir aber eigentlich gemeinsam dann so aufweichen wollen, der Elektrobefürworter, wie steht der denn HVO gegenüber? Welche Vorbehalte gibt es denn da? Oder ist das dann entspannt, weil es das Ineffizienzthema nicht gibt?
Man muss es hier so ein bisschen auffächern. Also im Bereich Bauindustrie, da sagt jeder, okay, sehen wir ein, auch die Elektrobefürworter, wird nicht anders gehen. Luftfahrt, Schifffahrt, Haken dran, diskutiert keiner mit uns. Wenn wir dann Richtung Schwerlastverkehr gehen, wir hatten ja gerade vorletzte Woche die Entscheidung, beziehungsweise Deutschland hat sich ja im Rahmen der Trilogverhandlungen dann doch nicht enthalten, als es darum ging, das Verbrennerverbot zu stoppen. Das heißt also, 2040 ist jetzt so ein Datum gesetzt, ab da dürfen nur noch elektrische Lkw zugelassen werden. So jeder, der sich mal so ein bisschen mit dem Schwerlastverkehr und überhaupt mit physikalischen Regeln und auch Marktwirtschaft beschäftigt hat, der weiß, jetzt wo ja auch die Subventionen weggefallen sind, ein Lkw, der dreimal so teuer ist wie ein Diesel, der einen sehr eingeschränkten Radius hat, auf einem Rastplatz, wo jetzt schon statt 40, 120 Lkw stehen, die in der Ein- und in der Ausfahrt noch parken, die dann auch noch alle laden müssen. Wir müssen ja den Strom auch dann erstmal dahin bekommen. Also ich denke mal so die Rastplätze rund um Frankfurt, da wird es dann schon mal dunkel auf der Zeile abends, wenn die alle gleichzeitig laden.
Du brauchst ja auch mit so einem 50 kW Lader, brauchst du auch nicht um die Ecke kommen, ne?
Ja, nee, also und Lkw, okay, da hat man schon den einen oder anderen gesagt, ja, vielleicht geht's dann auch Richtung Wasserstoff. Also ich denke mal, da ist die Argumentation Kette auch irgendwo aufrechtzuerhalten pro HVO und auch E-Fuel später. Wo es dann total emotional wird und wo dann die total blutige Schlammschlacht beginnt, das ist der Bereich, in dem wir uns ja immer gerne bewegen, Pkw. Ist für uns jetzt erstmal perspektivisch als Unternehmen der kleinere Markt und auch die kleinere Zielgruppe, weil wir ganz klar Richtung Großkunden, Flottenkunden unterwegs sind. Aber auch da wollen wir natürlich Fuß fassen. Und wir brauchen auch diesen Markt, weil ich persönlich möchte nicht gezwungen werden, irgendwann elektrisch zu fahren. Vielleicht mache ich das als freie Entscheidung. Meine Frau fährt einen Elektrosmart, alles easy, macht Spaß. Aber wenn mir jemand sagt, okay, das ist der letzte Verbrenner, den du jetzt fahren darfst und ab dann geht's nur noch elektrisch, wenn ich mal einen Hänger ziehen muss oder wo auch immer, komme ich an meine Grenzen. Und ich denke mal, wenn wir die Chance haben, über einen Kraftstoff ein ähnliches CO2-Einsparungspotenzial hinzubekommen, weil uns wird immer gepredigt, ja, ihr habt aber nur 90%, nicht 100. Wenn wir uns jetzt die Elektromobilität und das deutsche Stromnetz mal angucken, dann ist der die PV-Anlage auf dem eigenen Bungalow hat und nur im Kirchturm fährt und dann auch abends wieder zu Hause lädt, den würde ich nie angreifen. Mhm. Der muss dann aber auch bitteschön an wolkigen Tagen sein Auto stehen lassen. Mhm. Wenn er mir den Vorwurf machen will, ich schaffe ja nur 90% und nicht 100. So, und das wird immer gerne ausgeblendet, weil die meisten tanken im deutschen Grid. Und das deutsche Grid ist das zweitdreckigste nach Polen, die also wirklich nur Braunkohle, Steinkohle, das volle Programm Full Flavor verbrennen zur Elektrifizierung. Und wenn wir es hinbekommen, sauberen Strom zu liefern und auch genug davon und auch zur richtigen Zeit, also nicht nur im Sommer tagsüber, sondern auch im Winter abends. Ne? Das sind, die Probleme, die wir haben. Dann ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Aber wenn wir die Chance haben, und das ist dann immer so ein bisschen die ideologische Ausblendung. Also wir werden angegriffen von NGOs und natürlich leider auch aus der Elektrobefürworter-Szene. Mhm. Und denen versuche ich dann immer klar zu machen, ihr sitzt mit uns in einem Boot, aber nicht mit denen. Weil so, wir hatten ja vorhin schon irgendwie so ein bisschen rumgefrotzelt und gescherzt über meine Freunde von der Deutschen Umwelthilfe, die ich eigentlich weniger als Umwelthilfe, sondern eigentlich eher als einen Wirtschaftsbremsklotz verstehe, irgendwie, die also überall nur dazwischengrätschen und uns das Leben schwer machen.
Die aber jetzt auch richtig auf dem Radar sind, ne?
Muss man ehrlich sagen.
Toi, 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 kann man glaube ich so sagen, haben sich da selber hinbefördert und ich bin sehr gespannt. Da müssen wir auch mit den Konsequenzen dann mal umgehen.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, wer Angebote an die Gasindustrie schreibt für eine Kampagne, also eine Werbeagentur darf sowas machen.
Ja.
Und Hut ab für den Kurs, den die aufgerufen haben, bisschen über 2 Millionen Euro.
Ja, da hat einer also gut verhandelt.
Ja. Da hätten wir beide uns auch noch, vielleicht nicht unter Flagge der Deutschen Umwelthilfe, aber
nein.
Mal Spaß beiseite. Also da gibt's dann, wir werden angegriffen, angefeindet, da wird Einfluss auf die Politik genommen, auf politische Entscheidungen und letztendlich ist es eine ganz einfache Geschichte. Technologieoffenheit ist das Stichwort und gerade im Bereich Pkw-Segment ist es eine emotional getriebene Debatte und da müssen wir die Kurve kriegen, dass die Elektrobefürworter, die Tesla-Fahrer mit uns an einem Strang ziehen, weil so ein Jürgen Resch, von dem wir es ja gerade hatten, dem geht's nach meinem Empfinden gar nicht darum, irgendwo CO2 zu sparen oder Emissionen einzusparen, sondern letztendlich darum, die Mobilität einzudampfen. Und ich habe einen Schriftverkehr mit ihm, da hat mir sogar mal selber geschrieben, ich habe mich da mal beschwert, hat er sich dann bei mir selber gemeldet, war so ein bisschen auf den Schlitz getreten. Und
kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Ich habe ganz nett und höflich gesagt, dass es wenige Menschen gibt, die mir mehr zuwider und unsympathischer sind als der Herr Resch. Habe ich sehr früh, sehr freundlich.
Ja, dann weiß ich jetzt auch gar nicht, was er da für ein Problem mit hat.
Verstehe ich auch bis heute nicht.
Ja.
Hat sich auf jeden Fall bei mir gemeldet und hat dann mir tatsächlich bestätigt schriftlich, dass sein Ziel ja nicht wäre, dass wir elektrifiziert werden, sondern dass perspektivisch 50% der Flotte abgebaut werden.
Mhm.
Die E-Mail hüte ich natürlich,
klar, so
wie die Fremdenlegion das in Formaldehyd eingelegte Auge ihres Gründers, logischerweise. Sowas gibt man nicht mehr ab.
Oh Gott, nein.
Aber da sieht man, was die Marschrichtung ist.
Mhm.
Und da sehe ich eine Bedrohung unserer individuellen Freiheit und unserer demokratisch verbrieften Grundrechte. Und wenn mir jemand sagt, du musst jetzt zu einem Mobility Hub laufen oder mit einem Elektroroller fahren, damit du da in der Kollektivtransportlösung, die wie immer aussieht, da und dahin transportiert wirst. Das sind dann so Perspektiven, das hat jetzt auch mit Verschwörungstheorie nichts zu tun, um Gottes Willen, da wird sich vielleicht der eine oder andere in die Richtung äußern. Aber letztendlich weiß man ja, wohin die Reise geht. Und wenn wir es nicht schaffen, mit den Freunden der Elektromobilität an einem Strang zu ziehen, dann steht für uns die individuelle und persönliche Mobilität auf dem Spiel.
Stimmt. Wobei ich sagen muss, man muss dieses Gut muss man schützen, ja. Wobei ich den anderen Ansatz, darüber nachzudenken, wie kann man das denn die Mobilität der Zukunft verändern, finde ich schon einen guten Move. Es gibt sehr viel ungeschickte Ansätze, auch bei uns in Hannover zum Beispiel. Da geht es dann darum, jetzt diesen Wunsch Paris nachzueifern. Damit dann halt der, wird ja mal der böse SUV genannt, mit der jetzt ein Auto über 2 Tonnen, wobei ich nicht so genau weiß, warum man nicht, wenn dann nach Länge geht, aber auch das ist ja vom Bundesverfassungsgericht jetzt massivst abgeschmettert worden. Ich glaube, in Freiburg gab es mal so einen Ansatz, dann wie jetzt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt 18 Euro für die Stunde parken, um das rauszudrängen. Dann gibt es solche Ansätze wie in Berlin in der Friedrichstraße, was ja massivst gefloppt ist. Ich finde es grundsätzlich total wichtig und auch richtig, denn du hast ja vorhin eins selber gesagt, es macht ja erstmal keinen Spaß, in einer Stadt Auto zu fahren. Nee. Es macht ja dem Autofahrer keinen Spaß. Es ist für die Menschen, die dort leben, die dort einkaufen, das ist ja nicht cool, ganz ehrlich. Und deswegen finde ich den Ansatz grundsätzlich sehr, sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ist jetzt ein etwas anderes Thema als unseres, aber das will ich gar nicht ganz ausblenden. Aber wir haben das Thema, und da muss ich mit denen nochmal drauf zu sprechen kommen, das Thema Ineffizienz, bevor wir nochmal über die Motivation der Gregen
sprechen. Achso, ja, sorry, waren wir ja gerade irgendwie dran vorbei.
Das macht gar nichts. Ich habe immer so ein Talent, so mehrere Fragen ineinander zu stellen.
Ja.
Thema Ineffizienz. Jetzt ist es so, das muss man ja anerkennen, es ist, wenn wir über E-Fuels klassischerweise reden, wir jetzt ein bisschen von HVO weg, aber wir reden über das, was auch immer so kommuniziert wird, es ist schon gegenüber dem Elektromotor, dem Elektrofahrzeug, ist es ineffizient. Punkt. Das ist so. Aber kannst du das für uns nochmal richtig einordnen, warum es denn trotzdem extrem sinnvoll ist, es zu nutzen und ganz im Gegenteil man da nicht von weggehen sollte?
Also E-Fuels, also die klassischen PTL, sind total ineffizient. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und eigentlich macht es auch, und werden natürlich auch viel zu teuer in der Produktion. Mhm. Vorausgesetzt, wir machen es im Schwarzwald mit Windstrom.
Mhm.
So, wenn wir jetzt aus dieser Bubble rausgehen und wir müssen da auch mal weg von dem Thema Dekarbonisierung, diese völlig falsche Vokabel, die immer wieder in Umlauf ist, totaler Blödsinn, kann man nicht. Wir können nur defossilisieren, aber nicht wir können kein CO2 verschwinden lassen.
Mhm.
So ein bisschen in die Richtung, etwas verschwinden zu lassen, nämlich zu binden, das kriegen wir mit E-Fuels hin. Was den Begriff Dekarbonisierung nicht richtiger machen würde. Aber wenn wir jetzt in den Sonnengürtel der Erde gehen, wenn wir in die MENA-Region gehen, wenn wir in die Länder gehen, wo heute witzigerweise ja auch das Erdöl herkommt und mit den richtigen Unternehmen reden, die nämlich alle in dem Thema extrem aktiv sind, dann können wir da, wo die Sonne 360 Tage scheint oder da, wo der Wind 360 Tage weht, für ein Apfel und ein Ei, also die Preise sind so 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde,
mhm. Na,
wer deutsche Strompreise kennt, weiß, wie billig das ist. Können wir den Strom da produzieren? Hocheffizient. Wir können das Ganze koppeln an einen Ölpflanzenanbau auf degenerierten Böden oder auf degradierten Böden. Da kannst du dann zum Beispiel eine Iatropha anpflanzen, noch nebenher, aus der kannst du HVO machen oder Biodiesel, mhm. Schmeißt den Presskuchen hinterher wieder auf den kaputten Boden und dann hast du Ackerland geschaffen.
Okay.
Und beim PTL ist es sogar so, dass du, also bei so einem Anbau bindest du natürlich CO2 in der Pflanzenmasse logischerweise und beim PTL bindest du CO2 im Kraftstoff und mhm. zwar Faktor 2,6. Ein Kilo Kraftstoff, 2,6 Kilo CO2.
Mhm.
Hat mit der molaren Masse zu tun, ich bin kein Chemiker. Also okay. wenn du jetzt eine Frage stellst, die weitergeht, dann bin ich am Ende. Aber ist so, also das reicht auch.
Nee, ich habe die ganze Zeit wirklich überlegt, aber leider reicht meine Kenntnis nicht aus und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich zum Seppel mache. Nein, aber ich glaube, wir müssen ja auch gar nicht so ganz tief da reingehen, weil grundsätzlich, du hast es ja gerade gesagt, ich würde das vielleicht noch mal ein bisschen einfacher formulieren, weil dir merkt man an, du bist halt brutalst im Thema. Richtig ist, dass E-Fuels, also PTL, so ist ja dann der richtige Ausdruck, also E-Fuels, das, was so gebräuchlich ist, brutal ineffizient ist. Mhm. Und da gibt es ja auch keinen, der dagegen argumentiert. Und jetzt ist ja die Frage, ich hatte neulich einen schönen Bericht gelesen, wenn irgendwo 100% Strom produziert werden können, nämlich genau in so windreichen Regionen, Sonnenregionen und so weiter. Und es ist jetzt schon klar, dass mehr als 10% kann man dort niemals verwenden. Das heißt, 90%, jetzt mal ein bisschen flapsig gesprochen, sind einfach weg oder werden ja nicht weggeworfen, sondern verbleiben ungenutzt. Und jetzt geht's ja dann darum, wie bekomme ich denn diese 90% überflüssigen Strom, den man ja hier gut gebrauchen könnte, wie kriegen wir den hierher?
Das geht ja nur so. Also wir können einmal E-Fuels für Verbrennungsmotoren, wir können aber auch Methanol, ist in der Produktion noch deutlich günstiger. Da kam ja jetzt auch das Thema A-Fuel von Mobris. Das geht so in die Richtung, ist ja auch ein methanolbasierter Kraftstoff nach meiner Kenntnis.
Mhm.
Und wir können, also es geht um Speicher. Und wir wissen, die Batterie ist, was jetzt Energiedichte angeht, so ziemlich der mieseste Speicher, den man sich für Energie überhaupt vorstellen kann. Also es gibt kaum was schwerer ist und teurer. Und Flüssigkraftstoff, der geht durch eine Pipeline, der geht auf ein Schiff, der kann sämtliche vorhandene Strukturen nutzen. Das heißt, wir können also vom Tank an der Tankstelle bis zur Pipeline, die vom Produktionswerk zum Hafen führt, alles nutzen.
Mhm.
Und es gibt Unternehmen wie Aramco und andere Player, die haben ja auch schon die, die haben ja auch schon die Anlagen, also in Bilbao ist jetzt eine testweise Anlage gebaut worden, die aber auch schon eine vernünftige Größenordnung hinbekommt. In Saudi ist jetzt eine da und die haben ja schon Raffinerien, Großanlagen und wenn man das andockt und das vernünftig koppelt, dann haben wir die komplette Infrastruktur und können die Bestandsflotte weiter nutzen. Mhm. Und das ist der Punkt. Wir steigen nicht erst ein mit einer Mobilität, die wir irgendwann mal haben oder die wir austauschen müssen und geht ja nicht allen so gut wie uns in Westeuropa, uns geht's momentan hier in Deutschland vielleicht auch nicht mal ganz so gut, aber wir können jetzt nicht mal eben, zack, ne, Großspediteur 1000 LKW austauschen, Elektro kaufen. Wir können die Bestandsflotte weiter nutzen, betanken und dann ist erstmal alles gut.
Das können aber ja auch übrigens der Otto-Normal-Bürger ja auch nicht. So einfach zu sagen, viele würden das vielleicht ja tatsächlich gerne machen, haben ihren, weiß ich nicht, egal wie alt, 2, 3, 4, 5, 8 Jahre alten Verbrenner, der funktioniert tipptopp. Und jetzt einfach zu sagen, ich, ja, der kommt jetzt weg und ich kaufe mir ein Elektrofahrzeug, wobei das Problem ja da auch so ein bisschen die Preisgestaltung ist, das geht ja alles gar nicht. Die Zeit ist leider so ein bisschen vorangeschritten, Christian, und ich muss dir nämlich noch zwei Fragen stellen. Und ich beginne mit der ersten, das ist die etwas schwierigere Frage. Ineffizienz oder Effizienz? Dieses Gap haben wir geklärt. Mhm. Jetzt erklär du mir doch mal aber bitte als einer, der sich damit beruflich auseinandersetzt, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Aus welchem Grund ist es denn aber trotzdem so, dass diese Diskussion so dermaßen emotional ist, dass man nicht sagt, okay, Elektromobilität ist vielleicht tatsächlich auch die Mobilität der Zukunft? Denn wenn wir umso mehr erneuerbare Energien wir haben, wenn wir es rein theoretisch mal schaffen würden, alleine in Deutschland, meinetwegen jetzt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt theoretisch praktisch möglich ist, 100% erneuerbar zu haben. Denn du hast dieses PV-Dings auf dem eigenen Haus, das ist ja super. Wenn wir das schaffen würden, ist Elektromobilität sicherlich zumindest für den individuellen Pkw-Verkehr, glaube ich, die Lösung schlechthin. Das andere hast du gesagt, Batteriegröße, Preis, schwierig. Warum sehen denn aber ganz viele Menschen diese zwei Techniken so konträr und wirklich als Rivalen? Warum sieht man nicht, okay, hier kann uns ganz kurzfristig geholfen werden und man kann dann parallel aber trotzdem Richtung Elektro ja weitermachen. Die Akkus verbessern sich, Ladeinfrastruktur verbessert sich und so weiter. Es wird alles leistungsfähiger. Warum gibt es permanent dieses Entweder-Oder? Und warum ist es so, dass man den Menschen, die so etwas forcieren, wie du es bist, vorwirft, ihr würdet die Elektromobilität quasi in der Entwicklung total beeinträchtigen?
Also das haben wir, glaube ich, in erster Linie der EU zu verdanken, hier allen voran der Frau von der Leyen und dem Herrn Timmermans, der ja mittlerweile wieder in die nationale Politik nach Holland gewechselt ist, oder in die Niederlande, pardon. Es wurde irgendwann mal festgelegt, wir fahren elektrisch, Punkt. Weil nur damit haben wir die Möglichkeit, CO2 einzusparen und klimafreundlich, perspektivisch klimaneutral, auch wieder so eine Vokabel, die man eigentlich nicht verwenden sollte, werden zu können. So, die Industrie hat sich natürlich gefreut und hat gesagt, super, da haben wir einen Flottentausch vor uns und wir bekommen Subventionen. Deswegen sind also die ganzen großen Hersteller, zumindest in Deutschland oder auch in Frankreich, Italien, haben dann gesagt, machen wir mit. Allen voran Daimler, VW, wir hatten ja den Herbert Diess, der ja wie so ein Wanderpokal durch sämtliche Talkshows gereicht wurde und überall das Lied vom Elektroauto gesungen hat. Der hat sich damit so beliebt gemacht, dass er dann seinen Job verloren hat, weil der Laden wurde fast an die Wand gefahren. So, da war ja die Rede vom brennenden Dachstuhl. Und da mein erstes Auto ein Käfer war, ich habe also ein sehr, sehr großes Herz für die Marke Volkswagen, überhaupt keine Frage, und die ist ja auch hier um die Ecke zu Hause. Also, was jetzt so ein bisschen scherzhaft klingt, ist erstmal als eine große Chance erkannt worden. Man dachte sich, eine Autoindustrie, super, wir fahren alle elektrisch, wir bieten das an. Dann kamen aber die Chinesen und waren ein bisschen billiger und hatten auch eine etwas andere Technologie. Und dann fing das ganze Thema so ein bisschen auf tönernen Füßen zu wackeln. Man hat sich das immer noch schön geredet. So, und durch diese einseitige Förderung hat sich dann irgendwo so eine Lobby aufgebaut. Und da haben sich auch Befürworter und natürlich Nutznießer dahinter positioniert, weil die Diskussion, wir sehen das ja regelmäßig bei LinkedIn, wenn ich sehe, da greift mich jemand scharf an, dann hat der nicht irgendwie mit Kraftstoffen zu tun oder mit Kamela-Decken, sondern in aller Regel kommt der aus der Szene oder Branche Ladeinfrastruktur, Elektromobilität, im weitesten Sinne. Technologie, Transfers, Transformation und so weiter. Also wir haben hier ganz viele Themen drin, wo sich ja ganze Branchen entwickelt haben. Es gibt also Hunderttausende von Menschen in Deutschland, in Europa, die sich diesem Thema verschrieben haben. Und jetzt kommen diese blöden Tankwarte und sagen, ja Moment, wir können doch die alten Autos weiterfahren und haben eigentlich den gleichen Effekt oder im Moment sogar noch den besseren Effekt. Würde ich natürlich, wenn ich jetzt mit einer Ladeinfrastruktur unterwegs wäre und schon Subventionen drin hätte, dann würde ich den natürlich auch angreifen. Mhm. Überhaupt keine Frage. Aber wir wollen dem ja nichts Böses. Der soll es ja machen. Und wir wissen ja auch, das Thema Elektro wird kommen und es wird auch jede Menge Elektroautos für alle möglichen Anwendungen geben. Mhm. Aber bitte nicht für jeden und auch bitte nicht, weil er muss, sondern weil er will.
Mhm. Okay. Verstehe. Jetzt verstehe ich auch die Motivation dahinter, wo man tatsächlich, am Ende ist es so ein Business-Ding und das ist dann, glaube ich, runtergeschwappt auf den einen oder anderen am Stammtisch. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viel Meinungsmache. Man sagt immer, ganz viel Meinung für ziemlich wenig Expertise. Das ist immer ein schwieriges Thema. Also dir merkt man das an, dass du dieses Thema wirklich, wirklich verinnerlicht hast. Und ich fand es schon bei unserem ersten Austausch sehr spannend. Ich finde das deswegen auch so wichtig, solche Leute wie du da am Start bist, sowas brauchen wir viel, viel mehr. Aber von allen Seiten, auch von der Elektrofraktion, es muss viel mehr Aufklärung dahin in viele Bereiche, dass man einfach sieht, pass auf, wir müssen hier nicht gegeneinander. Denn man muss einfach Sachen auch verstehen, verinnerlichen. Denn auch ich bin ja quasi, ich bin ja auch nicht gebrainwashed, fahre jetzt aber total glücklich seit anderthalb Jahren voll elektrisch, hätte ich mir niemals gedacht, weil ich eigentlich Patriot durch und durch bin. Für mich war auch so Sound und Dings immer total wichtig. Mittlerweile ist es so, mein Auto hat so einen Soundgenerator, so das brauche ich überhaupt gar nicht mehr, aber das alles andere gefällt mir. Ich habe mich auch damit arrangiert, wobei ich gute Voraussetzungen habe. Ich lade PV, ich lade in der Firma, also mein Auto ist eigentlich immer voll. Das ist schon gut, wenn es dann in andere Städte geht, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger und auch da muss man sich mal ehrlich machen, finde ich, und über die Sachen reden und genauso Ehrlichkeit, aber von allen Seiten. Also deswegen, lieber Christian, an der Stelle lass dich damit nicht unterkriegen, das brauche ich dir gar nicht sagen, weil das machst du sowieso nicht. Und lass uns bitte gemeinsam auch, ja und vor allen Dingen du und solche Unternehmen daran arbeiten, wirklich Aufklärung zu betreiben, denn das ist teilweise schon wirklich, wir erleben es ja bei LinkedIn immer, diese Diskussionen, die sind ja schon in Minute zwei so oft so dermaßen persönlich und da wird man angegriffen von Leuten und wie gesagt, ich bin kein Chemiker, kein Physiker und ich habe am Ende des Tages kann ich mir Sachen anhören und dann kann ich Leuten, die Expertise haben, Glauben schenken, so wie das bei dir ist. Ich habe das jetzt auch verstanden, auch ein Unterschied zwischen Biodiesel und HVO und PTL und XTL und hast du nicht gesehen, das gehört einfach da rein, weil viele haben so diese Expertise gar nicht. Wo kann man denn von dir, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, das hat sich für mich gut angehört, wo kann ich mir noch mal so ein paar Informationen abholen? Gibt es auf der Fuel-Motion-Seite zum Beispiel auch mal so ein bisschen zu den technischen Verfahren was nachzulesen?
Also wir haben auf der Fuel-Motion-Seite natürlich sämtliche Informationen zum Kraftstoff, zu Kraftstoffen, auch zu den PR- und Kommunikationsprojekten, die wir machen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel ein Auto von HK Engineering, ein Flügeltürer, der von Jochen Maas gefahren wurde, mit PTL betankt, also mit Otto-Kraftstoffen. Und da ist eigentlich so alles Wissenswerte drauf. Auch ein CO2-Rechner, ganz interessant, wenn man jetzt wissen will, wie viel CO2 würde ich denn verbrauchen? Oder man kann es nicht verbrauchen, einsparen.
Ja.
Dann geht man da rein und man kann jetzt natürlich sagen, ganz klar, immer eine Null weg, passt schon, ne, weil bei 90% bleiben 10% CO2-Emissionen stehen. Aber da sind alle Informationen, sind auch die Informationen hinterlegt, zum Beispiel Herstellerfreigaben. Also wir haben die auch immer ständig aktualisiert, welche Hersteller für HVO freigegeben haben. Und insofern, ja.
Das ist fuelmotion.de?
Nee, das ist fuelmotion.com.
Fuelmotion.com, also ihr seid schon auf Internationalisierungskurs.
Yes, sir.
Yes, sir. Super spannend. So, und last but not least, lieber Christian, jetzt kommt die große Preisfrage, die jeder meiner Gesprächspartner ganz zum Ende nochmal beantworten kann, muss oder darf. Okay, CO2 ist egal. Hört sich jetzt böse an, aber ist einfach mal egal. Es geht um dein Mindset. CO2 ist egal. Geld ist egal. Sozialneid, der Nachbar, alles egal. Welches Auto würde in deiner Garage stehen?
Da ich so ein bisschen traditionsbewusst bin und ich habe viele Jahre mit Mercedes-Benz verbracht, auch mein allererstes Auto, das ich mir selber zusammengebaut habe, war ein VW Käfer.
Oh.
Ja.
Okay.
Und ich würde, also so lahm der auch ist und so ja unsportlich der auch ist, ich würde mir wieder einen Käfer. Ich bin nah dran, ich habe eine Vespa und eine Ape, aber das nächste alte Auto wäre tatsächlich ein Käfer, 34 PS, reichen völlig, Faltdach und los geht's im Sommer.
Mega gut. Vielen Dank. Es ist immer, ich liebe diese Frage, weil es ist so speziell, du glaubst gar nicht, was wir hier für Antworten kriegen. Also, und ich bin ein klitzeklein wenig überrascht. Andersrum finde ich es aber richtig geil, weißt du? Weil das ist auch nicht so, das ist nicht so diese allgemeine, so jetzt höher, schneller, weiter. Ich wäre da so ein bisschen billiger unterwegs, also billiger im Sinne von, so wie man sich das vorstellen würde. Und du bist einfach, echt, das ist emotional. Und das mag ich total. Scheiß auf den ganzen anderen Rest, ob es jetzt teuer, super Sportwagen, sondern wirklich, was gefällt mir wirklich. Und ja, das ist ein tolles Schlusswort, weil das auch einfach, das ist brutal authentisch. Und ich weiß, du stehst für Authentizität. Ich muss es ein bisschen langsamer sagen, damit ich nicht fassbar. So stehst, dafür stehst du wirklich. Und diejenigen, die dich hoffentlich in diesem Kontext nochmal kennenlernen dürfen, ich kann das nur empfehlen, die werden das auch verspüren. Lieber Christian, das war richtig, richtig spannend. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich beschäftige mich viel damit, habe aber ganz viel gelernt und ich hoffe, dass es dir auch ein klein wenig Spaß gemacht hat hier.
Mega. Ja. Also, Volker, vielen Dank. Ich bin total gerne gekommen, hat sich voll gelohnt, wusste ich aber vorher schon.
Ah.
Na, auch wenn ich den Termin leider kurzzeitig zwei, dreimal verschieben musste.
Alles gut. Das passiert dir alles. Also, ich glaube, das war sehr, sehr lehrreich. Ich kann, wie gesagt, nur nochmal empfehlen, schaut nochmal rein, fuelmotion.com oder bei der nächsten Cars and Bytes. Ich glaube, da werde ich dafür sorgen, dass der Christian Nicolai, der muss einen Speaker-Part bekommen, denn das ist so ein Stück weit auch unsere gemeinsame Mission. Wir müssen da einfach für Aufklärung sorgen. Und dann nach einer sauberen Aufklärung kann sich ja immer noch jeder sein Urteil bilden, aber erstmal diesen Weg dahin wollen wir ebnen. In diesem Zuge sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Nachher, später, gute Rückfahrt. Ach, du musst ja nicht nach Essen in dieses völlig überteuerte, das ist ja, das Essen ist ja so das Marbella Deutschlands, hätte ich fast gedacht, was die Hotelpreise angeht. Und allen anderen euch da draußen, ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet, dass ihr vielleicht ein bisschen was mitgenommen habt. Christian und ich haben auf jeden Fall riesig Spaß gehabt, aber wie immer, glaube ich, ich zumindest ein bisschen was lernen können über dieses ganz, ganz wichtige Zukunftsthema. Und ich würde mich freuen im Namen des gesamten Teams von The Digital Drive, wenn ihr ganz bald wieder einschaltet, dann mit der lieben Kelly am Mikrofon oder wieder mit mir. Habt einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.
Tschüss und danke.